Guten Morgen. Ich finde das so toll, dass der Max dieses Beispiel erzählt hat mit dem Haus, weil uns ging es genauso. Bei uns war es kein LKW oder keine LKWs, die an dem potenziellen neuen Haus vorbeifahren, sondern ein Kindergarten direkt gegenüber. Und wir sind auch ruhebedürftig und wir sind auch hingegangen, extra an einem Wochentag, um uns diesen Kindergarten anzuhören und ein wirkliches Bild davon zu kriegen. Bei uns war es dann kein Brief bei den Nachbarn im Briefkasten, sondern unser Sachverständiger, der uns gesagt hat, dass wir die Terrasse nicht neben dem Haus haben dürfen, weil das, wenn wir sie überdachen wollen, sondern hinter dem Haus. Also wir müssen eine neue Terrasse machen, wenn wir sie überdacht haben wollen. Das wollen wir aber. Und für uns war das so ein Fußtritt Gottes. Jetzt macht mal, ich habe euch dieses Haus gegeben, ihr dürft euch das ruhig, ihr dürft es kaufen, es ist richtig, auch wenn da dieser Kindergarten ist, es wird schon gut werden. Und die Terrasse machen wir nach hinten, sodass der Geräuschpegel dann etwas leiser ist. Vielen Dank, Max. Gott ist groß und er führt uns und manchmal auch durch, oder gerade auch in solchen ganz konkreten Dingen. Ja. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Eben war es schon da, jetzt ist es wieder weg. Da ist es. Noch nicht? Irgendwann kommt es wieder. Dieses Bild habe ich letzten Sonntag entdeckt. Letzten Sonntag war ja hier vormittags kein Gottesdienst, sondern Abendgottesdienst. Und wir haben die Gelegenheit genutzt, um mal über den Tellerrand zu schauen, uns eine andere Gemeinde anzuschauen. Ich nutze das jetzt einfach auch, um Eindrücke von woanders mitzunehmen, zu schauen, wie machen denn andere ihren Gottesdienst? Wir waren in Speyer, in der Vineyard-Gemeinde und dort stand dieses Bild auf der Bühne. Und es wurde dann im Lobpreistal auch ein Eindruck dazu weitergegeben, so bin ich überhaupt aufmerksam geworden auf dieses Bild. Und dann habe ich im Nachhinein versucht rauszukriegen, wer hat es denn gemalt, darf ich das für meine Predigt verwenden? Weil es einfach total gepasst hat. Also das Bild ist von Simone Stürzel. Ich habe sie gefragt, ich darf es benutzen und euch hier zeigen. Und eigentlich ist dieses Bild ganz einfach gestaltet. Der größte Teil ist schwarz, ist dunkel, das Dunkel dominiert. Und trotzdem ist der bleibende Eindruck nicht das Dunkle, sondern dieses Goldene in der Mitte, der goldene Kreis in der Mitte. In dieser Mitte sieht man einen Menschen, der die Arme hebt und ich vermute, dass er sie zum Gebet hebt. Ich lese euch meinen Predigttext vor und ihr werdet sehen, warum ich dieses Bild gewählt habe und warum das so gut passt. Das Volk, das im Dunkeln wandelt, sieht ein großes Licht. Über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel. Du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen. Danke fürs Weiterklicken. Jetzt bin ich raus. Du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Getrön dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und von Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, ewig Vater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit, von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Das Volk, das im Finstern wandelt. Es ist dunkel, wie auf dem Bild. Der Text passt gut in unsere dunkle Jahreszeit. Der Text passt aber auch in unsere aktuelle politische Zeit. Es ist dunkel auch in der Welt. Auch in der Zeit, in der Jesaja diese Prophezeiung von Gott bekommen hat, war es dunkel. Es war eine politisch sehr unruhige Zeit mit vielen Kriegen. Kommt euch das bekannt vor? Zu der Zeit war Jesaja Prophet am Königshof in Juda unter König Ahas. Er war also auch ein Berater dort. Ahas kümmerte sich nicht um das, was Gott sagte. Und als es dann Kriege gab und Konflikte mit den Nachbarstaaten, suchte er Hilfe und Unterstützung von der Großmacht Assyrien, die er aber teuer durch Tributleistungen bezahlen musste. In diese Zeit hinein spricht Jesaja zu König Ahas. Er warnt ihn vor Assyrien und er fordert ihn auf, sich nicht auf die Hilfe von Menschen von Assyrien zu stützen, sondern auf Gott. Die Prophetien im Alten Testament sind aber immer mehrschichtig. Einerseits spricht Gott in die aktuelle Situation hinein, in unserem Fall zu Juda und zu Ahas. Andererseits haben die Prophetien im Alten Testament immer auch eine tiefere Bedeutung, die auch für uns noch gilt und relevant ist. Schauen wir uns den Text also noch mal genauer an. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Es ist dunkel. Das Dunkel ist real, wie auf dem Bild. Es ist eine Feststellung, das Volk, das im Dunkeln wandelt. Es ist nicht ein, falls ihr mal im Dunkeln wandeln solltet, sollte es mal tatsächlich dunkel sein. Nein, das Dunkel ist da, es ist um uns herum. Das können wir nicht bestreiten. In unserer Welt ist vieles dunkel, politisch, gesellschaftlich. Wir leben in einer gefallenen Welt. Auch in unserer Gemeinde ist einiges dunkel. Vielleicht ist auch bei dir zu Hause vieles dunkel. Und auch in mir drin ist es immer wieder dunkel. Vielleicht ist etwas passiert und du bist sauer. Vielleicht sogar sauer auf Gott, wütend, traurig, enttäuscht. Es ist dunkel. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein helles Licht. Auch das Licht ist eine Feststellung. Auch das Licht ist real. Obwohl das Dunkel auf diesem Bild dominiert, ist die goldene Mitte präsent und ist das, was das Bild prägt. Das Volk sieht das Licht. Es wünscht sich nicht nur ein Licht. Das Licht ist da. Das ist mein erster Gedanke. Jesus ist das Licht mitten in der Dunkelheit. Die Dunkelheit ist real, aber das Licht Jesus ist auch real. Jesus sagt von sich aus, dass er selbst das Licht der Welt ist. Und er meint damit nicht nur das Licht der Welt, sondern es heißt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Jesus ist auch das Licht des Lebens. Er schenkt uns wahres Leben. Unser Text ist im Alten Testament. Auch Ahas im Alten Testament wusste, dass Gott das Licht ist. Psalm 27 ist von David. David kommt vor Ahas. Also konnte Ahas diesen Vers kennen. Psalm 27, Vers 1. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Schauen wir nochmal in den Text, was hier mit dem Licht in Zusammenhang steht und was das Licht hier bedeutet. Du wächst lauten Jubel und machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Trotz der Dunkelheit ist hier von Jubel und von Freude die Rede. Und zwar eine Freude wie in der Ernte oder beim Beuteverteilen nach einem Raubzug. Ich gebe zu, das Bild des Raubzugs ist für mich doch etwas fremd. Aber was dahinter steckt, ist der Gedanke der Fülle. Am Tag der Ernte oder an einem Tag nach einem Raubzug gibt es Überfluss. es ist von allem genug da. Und ich habe mir für mich vorgestellt den Tag eines Großeinkaufs. Wenn ich Großeinkauf mache, dann bringe ich auch mal Dinge mit, die man gleich essen muss, die man nicht lange aufheben kann. Eine frische Baguette, frisches Obst. Und dann ist alles da, in Fülle da. Die Schränke sind wieder voll, der Kühlschrank ist voll. Am Tag vorher war alles leer. Gott ist ein Gott der Fülle und kein Gott des Mangels. Er ist unser liebender Vater, der uns mit allem versorgt, was wir brauchen, auch wenn es dunkel ist. Wenn du ihm dein Leben gegeben hast, dann gehört dein Leben ihm. Und dann ist er dafür zuständig und dann wird er sich kümmern. Oft machen wir den Fehler und sagen, es ist dunkel, also ist Gott nicht da. Es ist dunkel, also liebt er mich nicht mehr. Es ist dunkel, also bin ich Gott egal. Es ist dunkel, also kümmert sich Gott nicht mehr um mich. Wir nehmen unsere dunklen Umstände, alles, was nicht gut läuft, und schließen im Umkehrschluss daraus, dass Gott sich wohl nicht um uns kümmert oder uns nicht liebt. Für mich ist das Schlüsselwort hier das vor dir. Vor dir wird man sich freuen. Ja, es ist dunkel. Und gerade deswegen suche ich bewusst Gottes Nähe. Er ist mein liebender Vater, zu dem ich immer kommen kann, wie ein kleines Kind. Vor dir. In seiner Nähe ist die Freude, in seiner Nähe ist die Fülle und ist Überfluss. Vor dir. In seiner Gegenwart ist Licht und seine Gegenwart verändert mich. Manchmal verändert er auch die Umstände, aber meistens verändert er mich. Bei Max hat er die Umstände verändert, bei uns verändert er mich. Gott wartet darauf, dass ich zu ihm komme. Dadurch geht das Dunkel nicht weg, es bleibt real. Aber ich sehe klarer und ich sehe, dass ich nicht alleine im Dunkeln bin. Anstatt zu sagen, es ist dunkel, also ist Gott nicht da, wie wäre es, wenn du sagst, es ist dunkel. Aber das Licht, er ist das Licht und in seiner Nähe ist Freude und Fülle. Es ist dunkel, aber Gott ist dennoch hier und ich suche ganz bewusst seine Nähe. Es ist dunkel, aber er liebt mich trotzdem. Es ist dunkel und dennoch bin ich ihm nicht egal. Es ist dunkel und trotzdem kümmert er sich um mich. Er versorgt mich mit allem, was ich brauche. Für mich war das letzte Jahr auch so eine dunkle Zeit. Es ist vieles aufgebrochen und bald wurde klar, dass Gott mich herausfordert und in den hauptamtlichen Dienst beruft. Und ich wusste aber nicht, wohin es geht. Und es war wie so eine Schnitzeljagd. Gott hat mir immer nur den nächsten Schritt gezeigt. Und beim nächsten Schritt hat er mir dann den wieder nächsten gezeigt. Und ich wusste einfach nicht, wie es weitergeht. Im Nachhinein weiß ich nun, dass das seine behutsame Art und Weise war, mich darauf vorzubereiten, hier Abschied zu nehmen, alles hinter mir zu lassen und ganz neu an einem neuen Wohnort, in einer neuen Gemeinde anzufangen. Aber er hat mich die ganze Zeit versorgt mit dem, was ich brauchte. Immer, wenn ich eine Ermutigung brauchte oder Bestätigung brauchte, dass das der richtige Weg ist, hat er mir über meine Bibel-App, zum Beispiel über diese Bibel-App, Verse geschickt, Bibelverse, die mich ermutigt haben und die genau in meine Situation gepasst haben. Und das Spannende ist, ich lese diese App jeden Morgen, so wie die Losungen, ich freue mich immer über diesen Vers, aber dann, wenn ich gerade keine Ermutigung oder Bestätigung gebraucht habe, dann waren diese Verse auch belanglos, die waren dann nicht bedeutend für mich. Aber dann, wenn ich es gebraucht habe, dann waren sie da. Dann hat er durch diese Verse zu mir gesprochen. Gott hat nicht die dunklen Umstände verändert. Er hat nicht diese Schnitzeljagd abgekürzt oder beendet. Aber er hat mich verändert, hat mir Mut gemacht, ihm zu vertrauen, dass es richtig, dass er es richtig macht, auch wenn ich nicht weiß, wo es hingeht. Er war mein Licht mitten in der Dunkelheit und er hat mir immer wieder diese Momente der Freude und der Fülle in seiner Nähe geschenkt. Wir lesen weiter im Text, um zu sehen, wie Gott auch ganz konkret unser Licht im Dunkeln sein möchte. Denn du hast ihr drückendes Joch, das Joch, das die Ochsen auf der Schulter tragen, ne, damit sie in den Pflug ziehen können. Ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht, wir hören den Soldatenstiefel, und jeder Mantel, der durch Blut geschleift wird, wird verbrannt und von Feuer verzehrt. Erinnert ihr euch an den historischen Kontext mit Ahas und Jesaja? Diese Verheißung ist zunächst ein Angebot Gottes, dass er ihnen ganz konkret helfen möchte. Leider wissen wir aus der Geschichte, dass Ahas dieses Angebot Gottes ausgeschlagen hat und sich doch lieber an die Assyrer gewendet hat. Gott hätte ihm gerne geholfen. Er hätte gerne die Unterdrückung durch andere Völker, dieses Joch und den Stecken zerbrochen. Er hätte den Krieg gerne beendet, den Stiefel und den blutgetränkten Mantel verbrannt. Gott möchte Freiheit und Frieden schenken. Und er verweist dabei auf ein ganz konkretes Ereignis, bei dem er das schon einmal für Israel getan hat. Wie am Tage Midians. Das steht da so unscheinbar und man kann es leicht überlesen. Es ist so wie ein kleines Schlüsselloch, durch das man durch den Text hindurchschauen kann. Lasst uns mal gemeinsam durch das Schlüsselloch schauen, was war denn am Tage Midians? Was ist denn da passiert? Wir gehen 400 Jahre zurück vor Jesaja. Die Midianiter haben Israel systematisch unterdrückt und klein gemacht. Sie haben gezielt die Lebensmittelversorgung, die Grundversorgung Israels angegriffen, haben die Ernten zerstört, schon bei der Aussaat, um das Volk Israel zu zermürben. Israel schreit zu Gott und Gott schenkt Hilfe durch einen Richter. Damals gab es noch keinen König. Dieser Richter ist Gideon und schon die Erwählung, die Umstände seiner Erwählung, dass er Richter wird, sind echt lesenswert. Das müsst ihr aber selber nachlesen in Richter 7 und Richter, Kapitel 7 und 8. Gideon zieht von Gott erwählt in den Krieg gegen diese Midianiter. Er hat ein Heer von 32.000 Soldaten. Und Gott reduziert dieses Heer zweimal. Zweimal sagt er, das sind zu viele, nimm mal weniger Soldaten mit. Am Schluss sind es noch 300 Soldaten. Wenn wir den Saal hier gut voll machen, dann kriegen wir, glaube ich, 300 rein, ne? Mit Stehplätzen vielleicht eher, aber mehr nicht. 300 Soldaten. Das ist eine Reduktion, ich habe es ausrechnen lassen, von mehr als 99%. Warum? Gott hätte diese ganzen Soldaten zur Verfügung gehabt. Ich meine, er hätte die ja alle hinschicken können. Ne? Warum reduziert er die? Und es steht auch so im Text, damit Israel sich nicht rühmt. Israel könnte sich rühmen. Sie könnten diesen Sieg auf ihre eigene Kappe nehmen und sagen, wow, wir haben es geschafft. Wir waren so toll. Nein, der Tag Midians ist ein Symbol dafür, dass Gott Israel ohne ihr Zutun befreit. Letztendlich bringen sich die Midianiter gegenseitig um und fliehen. Israel muss gar nicht kämpfen. Auch die 300 hätten sie noch mehr reduzieren können wahrscheinlich. Wenn Jesaja auf den Tag Midians hinweist, dann will er Ahas, aber auch uns Mut machen, Gott zu vertrauen, egal wie die Umstände aussehen. Das ist mein zweiter Gedanke. Vertraue ihm, er kämpft für dich. Bei Jesaja und beim König Ahas, aber auch bei Gideon und den Midianitern, da ging es ganz konkret um Krieg und um feindliche Heere. Aber auch wir stehen in einem Krieg. Und damit meine ich nicht unsere aktuelle politische Lage. Ich lese euch Epheser 6, Vers 12. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Wir haben einen Feind, Satan, und sein Ziel ist es, uns von Gott wegzubringen. Seine Waffen sind Sorgen, mit denen er uns bombardiert, Krankheit und andere Dinge, die schieflaufen, um uns zu verunsichern. Seine Waffen sind Angst und Zweifel, die er uns einflößt, sodass wir Gott nicht mehr vertrauen. Sollte Gott gesagt haben? Denn sobald wir Gott nicht mehr vertrauen, hat Satan uns da, wo er uns hinhaben will, nämlich ganz weit weg von Gott. Die Midianiter haben gezielt die Grundversorgung der Israeliten angegriffen, die Nahrungsmittelversorgung. Und genauso greift Satan auch gezielt unsere Grundversorgung an, um uns zu zermürben. Er möchte, dass wir geistlich verhungern, weil wir vergessen zu essen. Unsere Speise ist Jesus. Unser Essen ist die Zeit, die wir mit ihm verbringen, indem wir auf sein Wort hören, indem wir ihn loben, ihn preisen, in der Bibel lesen, beten, einfach Zeit mit ihm verbringen. Wann hast du dir das letzte Mal Zeit genommen, um geistlich zu essen? Bist du satt? Wann hast du das letzte Mal seine Nähe gesucht? Und damit meine ich nicht irgend so ein geistliches Pflichtprogramm. Es ist keine Pflicht, sondern es ist unser Essen. Wir sind ein umkämpftes Kriegsgebiet. Und ich habe das auch in den letzten Wochen hier bei meiner Predigtvorbereitung gemerkt. Denn da bin ich ja ganz besonders darauf angewiesen, zu hören, was Gott mir sagt. In dieser Zeit war ich krank, ihr hört es vielleicht noch. Ich habe schlecht geschlafen manchmal. Und ich lasse mich auch oft leichter ablenken von dem, was Gott mir sagt. Und ich weiß, dass ich da noch an mir arbeiten muss. Was sagt Jesaja? Du hast die Jochstange und den Stecken zerbrochen wie am Tage Midians, den Stiefel und den Mantel verbrannt, wie am Tage Midians, an dem Tag, an dem Gott für Israel kämpft und siegt. So will Gott auch unseren Kampf und unsere Unterdrückung sich darum kümmern. Später im Jesaja-Buch gibt es eine ähnliche Situation, in der Jesaja diesmal zum König Hiskia spricht. Und er sagt, wenn ihr umkehrt und stille bliebet, so würde euch geholfen. Durch stilles Sein und Vertrauen würdet ihr stark sein. Aber ihr habt nicht gewollt. Bei diesem Aber ihr habt nicht gewollt, fährt mir jedes Mal ein Schauer über den Rücken. Wie kann das sein? Wie kann es sein, dass Gott uns helfen möchte, er für uns kämpfen möchte und wir es nicht wollen? Willst du das, dass er für dich kämpft? Dann hör auf, selbst zu kämpfen. Hör auf, aus eigener Kraft zu kämpfen. Hör auf, dich um deine Sorgen und Ängste selbst zu kümmern. Bitte Gott um Vergebung. Denn deine Sorgen und Ängste und Zweifel sind letztendlich nichts anderes als Misstrauen ihm gegenüber. Bitte ihn um Vergebung und gib diese Sorgen und Ängste ab. Lass sie los. Vertraue darauf, dass Gott eingreift, auch wenn deine Umstände überwältigend erscheinen. Höre auf, eigene Lösungsansätze für alle Probleme zu suchen. Frag nicht nach anderen Menschen, dass sie dir helfen, so wie die Assyrer. Wobei Gott natürlich manchmal auch andere Menschen benutzt, um uns zu helfen. Höre auf eigener Kraft zu kämpfen. Das muss auch ich mir immer wieder sagen. Suche stattdessen seine Nähe. Richte dich neu auf ihn aus, verbringe Zeit mit ihm und schau, dass deine Grundversorgung geklärt ist und du genug zu essen hast, du geistlich satt wirst. Frage ihn, was er zu deiner Situation sagt, für dich persönlich, für deine Familie, deinen Hauskreis, auch für die Gemeinde. Und dann setz es um. Wenn wir hier auf unser Bild schauen, dann würde ich sagen, geh in die Mitte des Bildes. Bleib nicht außen am Rand stehen, da wo es dunkel ist. Geh in die Mitte zu deinem Gott, da wo Licht ist. Dort im Licht wirst du ihm begegnen und ihn besser kennenlernen und sehen, wie er ist. Und wenn du dafür vielleicht Hilfe brauchst, um da in diese Mitte zu gehen, dann wird es nach dem Gottesdienst die Möglichkeit geben, dass du hier Gebet bekommst. Maria hat mich vorhin angesprochen, sie ist da und Max wird vielleicht auch noch andere Gebetsmöglichkeiten angeben, aber Maria hatte mich eben angesprochen, sie ist da und möchte mit euch beten, gerade wenn ihr auch merkt, dass da was Dunkles ist und dass ihr angegriffen seid vom Feind und das klären wollt. Schauen wir uns an, was die nächsten Verse darüber sagen, wie er ist, wie Jesus ist. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, ewig Vater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er stärke und schütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Jason, ich habe noch einen Punkt. Entschuldigung, also der Friedefürst kommt gleich nochmal. Kein Problem, aber du kannst auch sitzen bleiben. Zu diesen zwei Versen könnte man noch mal eine ganze Predigt halten, weil da so viel drin steckt. Ich möchte mich heute auf diesen Namen beschränken und Friedefürst war der Stichpunkt. Wunderrat, Gottheld, ewig Vater und Friedefürst, das sind Namen, die dem Kind gegeben werden. Und wir wissen, welches Kind gemeint ist, das damit Jesus gemeint ist. Wozu sind Namen da? Namen sind in der Bibel oft Programm und ganz besonders, wenn es sich um prophetische Texte handelt. Sie sagen uns etwas darüber, wie Jesus ist. Namen sind aber auch dazu da, dass wir die Person, zu denen sie gehören, dass wir sie so benennen können. Was tun wir, wenn wir Jesus mit diesen Namen benennen? Wenn wir sagen, du bist mein Wunderrat, du bist mein Gottheld, du bist mein ewig Vater und mein Friedefürst. Es sind ja keine Vornamen oder Familiennamen, mit denen wir ihn eindeutig ansprechen oder benennen. Man kann sie, diese Namen, eher mit Kosenamen vergleichen, auch wenn es keine Kosenamen sind. Ein Kosename ist dazu da, dass wir den anderen damit liebkosen und sagen, warum wir ihn lieb haben. Mit diesen Namen drücken wir aus, was Jesus für uns bedeutet und warum wir ihn lieb haben. Aber sie sind noch mehr. Sie drücken auch Ehrerbietung aus. Es sind Namen der Anbetung und des Lobpreises. Wenn wir Jesus so nennen, dann beten wir ihn an. Genauso wie die Person auf dem Bild. Sie hebt ihre Hände zum Gebet. Sie betet Gott an. Und das ist mein dritter Gedanke. Komm in seine Mitte, da wo es golden ist, und bete ihn an. Ich habe das Gefühl, dass wir, was Lobpreis und Anbetung angeht, etwas eingerostet sind. Wir kennen ganz viele Lieder, mit denen wir Gott loben und anbeten. Aber zumindest mir fällt es schwer, Jesus ohne Musik oder ohne einen vorgegebenen Text anzubeten. Und ich möchte hier auch gar nicht auf den Unterschied zwischen Lobpreis und Anbetung eingehen. Mir geht es darum, dass wir Gott, dass wir Jesus sagen, was er uns bedeutet und was er für uns ist, warum wir ihn lieben. Und dabei können diese zwei Verse und diese Namen uns helfen. Ich möchte sie ganz kurz mit euch anschauen. Wie wird Jesus hier genannt? Der Wunderrat. Er ist unser wunderbarer Ratgeber. Er ist der, der uns auf wunderbare Art und Weise Rat geben kann und uns manchmal auch mit einem Wunder zur Seite steht. Wir dürfen mit all unseren Fragen und Problemen zu ihm kommen. Er schenkt uns den Heiligen Geist, den Geist der Weisheit, der uns lehrt, der uns erinnert an das, was wir wissen müssen, der uns zuflüstert, was wir sagen sollen und uns erklärt, was wir nicht verstehen. Deswegen können wir absolut ihm vertrauen, dass er sich um uns kümmert, weil er die Weisheit hat. Jesus wird hier der Gottheld genannt. Unser Gott ist ein Held. Anstatt von Held könnte man auch übersetzen mächtig, stark, gewaltig. Gott möchte uns nicht nur helfen, er kann es auch. Er ist durchaus dazu fähig. Denn er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Und er kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. Ewig Vater. Jesus und der Vater sind eins. Wenn wir Jesus anschauen, dann sehen wir den Vater und deswegen können wir ihn auch mit diesem Namen benennen. Wenn Gott unser Vater ist, dann sind wir seine Kinder. Und es lohnt es sich, mal aufzuschreiben, das haben wir im Hauskreis vor 2 Wochen gemacht, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein. Schreibt euch das mal auf. Es wird immer mehr. Und vor allem bedeutet es, dass er uns liebt. Und zwar schon lange bevor wir seine Liebe erwidern konnten. Seht, welch eine Liebe hat der Vater uns erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Und Jesus ist der Friedefürst. Er ist der Fürst, der mit und durch Frieden regiert. Er trägt die Herrschaft auf seiner Schulter. Es ist noch nicht immer ganz offensichtlich, aber Jesus wird wiederkommen und auch öffentlich die Herrschaft übernehmen. Wenn wir ihn jetzt auch schon, wenn wir ihn jetzt schon in uns herrschen und regieren lassen, dann herrscht er mit Frieden. Und das ist kein äußerer Friede, der nur an der Oberfläche bleibt. Es ist der Friede, der die Welt verändert. Sein Friede ist größer und unser Verstand kann ihn nicht fassen. Und mit dem Frieden meine ich eine innere Ruhe, eine innere Gewissheit, dass Gott gut ist und es gut mit uns meint, ohne Angst, im Vertrauen auf ihn. Wenn wir also Jesus jetzt mit diesem Namen benennen, ihn damit anbeten, dann rücken wir ihn wieder an den Ort, an diese Mitte, da wo er hingehört, da wo es dunkel ist. Das Dunkel drumherum, das bleibt real, aber Jesu Realität ist stärker. Er möchte unser Ratgeber sein, er kämpft und siegt für uns. Er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Gib ihm deine Sorgen, gib ihm deine Ängste, vertraue ihm. Und höre auf, aus eigener Kraft zu kämpfen. Weil er dein liebender Vater ist, kannst du ihm absolut vertrauen. Suche seine Nähe. Werde still vor ihm und lass dich von seinem Frieden und seiner Freude erfüllen. Und wir wollen ihn gemeinsam anbeten. Und ihm die Ehre geben, die ihm gebührt. Ihn in die Mitte stellen. Steht doch bitte auf, dass wir gemeinsam beten. Kommt in den Thronsaal Gottes. in sein Licht und betet mit mir. Jesus, das Dunkel, das ist manchmal so überwältigend. Und manchmal sind wir blind und sehen wirklich nur noch dieses ganze Dunkel und sehen dich nicht mehr. Aber du bist größer und du bist stärker. Egal wie groß der Berg ist, der vor uns steht, egal wie stark der Feind ist, du hast gesiegt. Weil du alles in der Hand hast, gebe ich dir meine Ängste, ich gebe dir meine Sorgen, alles, wo ich enttäuscht bin und wütend, auch auf dich. Und jeder von euch kann jetzt in der Stille selbst einsetzen, wo ihr Sorgen habt, Ängste, wo ihr wütend seid und was ihr abgeben wollt. Vergib mir, dass ich dir nicht vertraut habe. Ich vertraue dir jetzt. Ich erhebe dich inmitten von all dem Dunkeln. Komm du mit deinem Licht und verändere mich. Amen. Bleibt ruhig stehen.